ARD. SWR Kultur. Forum. Droge, Internet. Wie lassen Kinder sich schützen? Am Mikrofon Marion Theis. Spielen, Videos schauen, chatten. Die Bildschirmzeit von Kindern nimmt rasant zu. Manche beherrschen das Wischen und Klicken schon, bevor sie laufen können. Gleichzeitig steigt die Zahl der verhaltensauffälligen Mädchen und Jungen. Forscher sehen einen Zusammenhang. Wie süchtig machen Smartphones? Was bringt ein Handyverbot an Grundschulen, wie Bundesbildungsministerin Prienes gerne hätte? Und wie funktioniert wirkungsvoller Kinder- und Jugendschutz im Netz? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Annelinda Camarini, Medienwissenschaftlerin von der Fakultät für biomedizinische Wissenschaften an der Università della Svizzera Italiana in Lugano. Mit Franziska Kiras, Sozialpädagogin und Suchtberaterin. Sie arbeitet in Rastatt in der Fachstelle Sucht des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation. Und mit Klaus Kokemoor, Sozialpädagoge und Erzieher mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik. Er hat das Buch Blackbox Medienkonsum geschrieben. Ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzt soziale Medien in einem riskanten oder krankhaften Umfang. Das geht aus einer Studie der Krankenkasse DRK hervor. Herr Kokemoor, wächst hier eine Generation von Suchtkranken heran?
Ja, also ich glaube, das Einzelne sicherlich, da können wir von Sucht sprechen, aber wir können jetzt nicht gleich sagen, dass es eine ganze Generation ist. Gleichzeitig, wenn wir uns umschauen, sehen wir, dass alle Menschen sich mit diesen Smartphone oder einfach mit Medien erstmal beschäftigen, Erwachsene und Kinder.
Jeder vierte junge Mensch gilt nach dieser Studie als abhängig. Ab wann würde man denn sagen, das ist eine Abhängigkeit?
Also ich glaube, wenn das Medium im Vordergrund steht, wenn es keine oder wenige Sozialkontakte gibt, wenn wesentliche andere Dinge vernachlässigt werden, auch teilweise eben die Auseinandersetzung mit dem Thema Schule. Oder ich habe auch Kinder, die wollen nicht in den Kindergarten, weil sie dort nicht mit dem Handy spielen können.
Smartphones und Tablets werden früher und häufiger von Kindern genutzt, als es ihnen möglicherweise gut täte. In Deutschland hat mehr als die Hälfte der 10-Jährigen ein eigenes Smartphone. Frau Kiras, brauchen wir smartphonefreie Kindergärten und Grundschulen?
In Kindergärten bin ich auf jeden Fall dafür. In Grundschulen wird es schon so langsam ein Thema. Es kommt immer darauf an, für was es genutzt wird. Es gibt eben auch Kinder, wo die Eltern ein Smartphone mitgeben, weil die zum Beispiel schon mit dem Bus fahren oder einen längeren Anfahrtsweg haben. Aber ich befürworte auf jeden Fall medienfreie Orte wie Schule, Kindergarten. Und trotzdem ist es wichtig, dass dort Medienkompetenz vermittelt wird.
Der US-Sozialpsychologe Jonathan Haidt hat ein Buch über die Mediennutzung von Kindern geschrieben. Generation Angst heißt es. Haidt meint, Smartphones gehören ganz grundsätzlich nicht in Kinderhände. Keine Smartphones für unter 14-Jährige. Was halten Sie davon, Frau Camarini?
Ich muss sagen, ich halte nichts von diesen sehr strengen Altersgrenzen und Regelungen, die oft wissenschaftlich nicht so fundiert sind. Und gerade an dem Beispiel, was Sie nannten von Herrn Haidt, würde ich eher das Buch umtitulieren als Generation Angst und damit die Eltern meinen und weniger die Kinder. Weil jedes Kind, jeder Jugendliche ist anders und hat auch einen anderen Entwicklungsverlauf, auch wenn wir natürlich Tendenzen sehen, auf die wir später noch eingehen können in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Aber eine feste Altersgrenze ist einfach, aber hat auch Probleme.
Dann müssen andere Lösungen her, über die reden wir. Aktuelle Zahlen der OECD zeigen, in Frankreich verbringen 7- bis 12-Jährige mehr als 2 Stunden täglich am Bildschirm. 15-Jährige in Deutschland kommen auf fast 7 Stunden am Tag. Laut Kinderschutzbund hat ein Viertel der 4-Jährigen hierzulande freien Zugang zu einem Tablet oder Kindercomputer in gewissen Zeiten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Was macht das mit einem 7-Jährigen, wenn er 2 Stunden pro Tag am Handy oder Tablet verbringt?
Ja, teilweise bildet sich das bei einzelnen Kindern. Da möchte ich auch eine Unterscheidung machen. Also es sind nicht alle Kinder gleich in so einer Gefahrenzone. Es gibt Kinder, die können sich damit beschäftigen und es gut wieder zur Seite legen. Und andere Kinder, die kommen da nicht so leicht wieder von los. Und bei denen drückt sich das in der Kindertagesstätte auch so aus, dass sie das, was sie sehen, reproduzieren. Also dass sie eher äußere Bilder reproduzieren. Und dass es ihnen schwerer fällt, an innere Bilder zu kommen. Und die inneren Bilder brauchen wir in der Kindertagesstätte, also überhaupt im Leben, und uns gut selber regulieren zu können. Und diese Kinder suchen dann oft auch im jugendlichen Alter die Selbstregulation gerne über das Smartphone, über das Dopamin, was darüber eben auch zur Ausschüttung findet.
Jetzt muss ich ja in so einem gemeinsamen Raum wie einem Kindergarten trotzdem Regeln finden, die für alle gelten. Wie ist sowas dann überhaupt anzugehen?
Also in der Kindertagesstätte würde ich erstmal sagen, wenn es nach mir ginge, würde ich das die nächsten 5 Jahre noch als analogen Raum lassen, weil ich glaube, wir brauchen das Analoge, das Nicht-Digitale, diese Freiräume als Kinder und Jugendliche und auch als Erwachsene, um wieder ein Stück in die Selbstregulation zu kommen und auch in Tagträume. Und da müssen wir einfach einen Weg finden. Und was die Grenzsetzung angeht bei Kindern, es fällt sehr schwer, manchen Kindern an der Stelle zu sagen, hör jetzt auf mit diesem Spiel, weil du verletzt damit andere, also beispielsweise Kinder, die Hulk spielen und andere dann schlagen und dabei wenig Empathie zeigen. Das sind wenige Kinder, aber trotzdem ist es nicht einfach, diesen Kindern eine Grenze zu setzen, weil sie es nicht verstehen.
Kinder, die was spielen?
Hulk oder Spider-Man. Also ich habe ein schönes Video, da spielt ein Mädchen mit einer Puppe und legt diese ins Bett und die macht dieses Spiel mit der Puppe so, wie sie von ihren Eltern ins Bett gebracht wird. Das ist das Spiel mit inneren Bildern. Und ich habe gleichzeitig ein Video, wo ein Junge eine Puppe trägt, der sie sozusagen im Schwitzkasten hat, diese Puppe auch immer wieder durch den Raum schleudert. Und da sieht man, dass dieses Kind mit äußeren Bildern spielt, also mit den Bildern, die er sich täglich zuführt. Der Junge ist 3 und hat täglich einen Medienkonsum von 2 Stunden. Und das sind natürlich dann die Kinder, wo wir genau hingucken müssen, wo Eltern auch einen Hinweis brauchen, dass das eben, da gibt es ja auch Regelungen, also bestimmte Altersbegrenzungen sind, glaube ich, doch wichtig. Also Kinder bis zu 3 Jahren sollten möglichst keine Medien nutzen bis zum 6. Lebensjahr, sagt man 1/2 Stunde am Tag, am besten in Begleitung der Eltern.
Frau Kiras, was sind Ihre Erfahrungen? Müsste man die ganze Zeit so jemanden wie Sie dabei haben, der guckt, welche Kinder sind möglicherweise gefährdet, dass sie in Richtung Sucht abgleiten?
Also in Kindergärten sind wir nicht direkt unterwegs. Wir arbeiten da viel mit den Eltern, weil eben auch dort die Verantwortung auch noch ganz klar bei den Eltern liegt, weil einfach junge Kinder nicht in der Lage sind, sich dort selbst zu regulieren, einfach auch von der Hirnentwicklung her. Wir sind viel in Grundschulen unterwegs und in weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse, weil wir dort auch schon ein bisschen die Kinder mehr in die Verantwortung mitnehmen. Ja, also nicht jemand wie ich oder wie wir von der Suchtberatung, sondern wirklich, dass da die Erziehenden, die pädagogischen Fachkräfte, die Lehrkräfte genauer hinschauen. Das fände ich wichtig.
Dann dürften die aber selbst auch keine Handys benutzen, oder doch? Im Kindergarten?
Ja, im Kindergarten bin ich ganz bei Herr Korkemor, 0 bis 3 gar nicht. Eigentlich 3 bis 6 auch keine Smartphones. Da ist umstrittig, ob man doch Kindertablets, die ganz stark reguliert und eingerichtet sind, nach Kinderschutzkriterien, ob die genutzt werden können. Aber auch dort bin ich ganz bei 1/2 Stunde in Begleitung.
Frau Camarini, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, dass es keine wissenschaftlichen Daten gibt, die Zusammenhänge beweisen zwischen Mediennutzung von Kindern und Abhängigkeit. Ist das richtig?
Es gibt wenig, was wir wissen über kausale Zusammenhänge oder auch da sehr unterschiedliche Informationen. Natürlich haben wir viele Studien schon, die belegen, dass es Zusammenhänge gibt. Und das will ich auch gar nicht widerstreiten. Also, dass wir schon sehen, wer vermehrt Medien nutzt, dass da auch entsprechende Zusammenhänge zu sehen sind mit schulischer Entwicklung, Störungen im Sozialverhalten, auch physischen Problemen, die sich daraus ergeben. Die Frage ist aber, und da müssen wir eben aufpassen, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Und wir nutzen oft dieses Narrativ, dass das Smartphone, das Tablet, die sozialen Medien die Ursache sind, aber hinterfragen wesentlich seltener, inwiefern es vielleicht diese Eigenschaften der Kinder und Jugendlichen und ihres Umfeldes gibt, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche verstärkt die Medien nutzen.
Zu welchen Zusammenhängen können Sie denn sagen, da gibt es Daten, da kann man tatsächlich sagen, das ist Ursache und das ist Wirkung in diesem Themenbereich?
Es gibt einige Studien, wo auch die Gehirnfunktionen getestet werden und da vielleicht auch im Zeitverlauf geschaut wird, was sich entwickelt. Da sind Langzeitstudien sehr nützlich, da sind Experimente sehr nützlich, aber das ist schwer umzusetzen in einer Realität heute, wo das Smartphone überall vertreten ist. Wir können heute selten oder ganz schlecht Kinder vergleichen, die überhaupt keins haben und die, die eins haben. Irgendwie sind wir schon alle, auch im frühesten Kindesalter, direkt oder indirekt mit dem Smartphone oder anderen Medien sozialisiert worden. Eine schöne Studie ist ja die ABCD-Studie in den USA, die ganze Kohorten begleitet und eben da schaut oder sieht, dass die vermehrt das Smartphone oder soziale Medien nutzen, stärker Probleme haben, Konzentrationsfähigkeit eher abnimmt oder eben die schulischen Leistungen allgemein. Aber es bleibt trotzdem oft noch die Frage des Ursprung und Folge, denn es ist nicht nur allein auf das Smartphone oder die sozialen Medien oder allgemein die Medien zurückzuführen.
Das heißt, man kann nicht genau sagen, wann zu viel Smartphone möglicherweise die Gefahr einer Abhängigkeit mit sich bringt und süchtig macht.
Genau. allein die Zeit ist kein guter Indikator. Heutzutage hat das Smartphone viele verschiedene Funktionen in einem kleinen Gerät vereint. Also klar sagt man, oder sieht man heute dann auch problemlos, wenn Kinder oder Jugendliche, die 3, 4, 5 Stunden damit verbringen und wir machen Angst, oh Gott, das ist sehr viel. Aber es ist ein Sammelsummarium von, ich telefoniere, ich chatte, ich schaue mir im Streaming was an, ich mache da mal noch ein Videospiel, ich informiere mich, mache vielleicht meine Hausaufgaben mit dem gleichen Gerät und das addiert dann die einzelnen Zeiten auf und wir kommen ganz schnell auf 4, 5 Stunden. Also es ist nicht nur die Zeit, sondern es sind andere auch Merkmale, Indikatoren, wie eben zum Beispiel Konflikte, die dann im sozialen Umfeld sich entstehen, weil man sich komplett zurückzieht, nicht mehr auch analog aktiv ist und sich austauscht mit anderen, Entzugserscheinungen, dass man immer dran denken muss, wo ist mein Smartphone, sich buchstäblich nackt fühlt, wenn man ohne aus dem Haus geht, bestimmt da auch Probleme hat, seine eigenen Gefühle zu regulieren, ähnlich wie das bei einer Sucht jetzt, wenn man von Substanzen spricht. Ähnliche Indikatoren lassen sich eben da auch auf die Smartphone-Nutzung oder problematische Smartphone-Nutzung anwenden.
Also ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, dass wir über welche Altersgruppe wir sprechen. Die Zeiten, die ich vorhin genannt habe, war, da ging es um einen Jungen, der 3 Jahre alt war. Das ist doch mal ein Unterschied zu jemandem, der 14 ist. Wenn wir 14 sind, können wir unsere Frontalien schon einsetzen und können sagen, was ist gut und was ist nicht gut. Besser als wenn wir ein Kind unter 10 Jahren sind, dann sind wir immer nur rein in dieser Bedürfnisbefriedigung. Und die Kinder, also es gibt Studien, aber es gibt eben auch Beobachtungen. Die Beobachtungen, die wir machen bei einzelnen Kindern, wie gesagt, das ist ja nicht der ganze Kindergarten, sondern es sind in der Kindertagesstätte vielleicht bei 100 Kindern 3 Kinder, wo man den Eindruck hat, die leiden unter einem zu hohen Konsum von Medien. Und wenn wir da mit den Eltern darüber ins Gespräch gehen und die Eltern das verändern und sich das Kind dann verändert, ich sage jetzt mal ins Positive, bessere Möglichkeiten für sich finde, mit anderen ins Spiel zu gehen, dann ist das auch schon mal eine Beobachtung, die Rückschlüsse ziehen lässt. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt überhaupt finde, ist, wie gehen Erwachsene dieser Kinder überhaupt mit ihrem eigenen Medienverhalten um? Haben sie noch die Möglichkeit, dieses Handy auch als Erwachsene zur Seite zu legen oder kriegen die Kinder von Geburt an ein Vorbild, was eigentlich verbunden ist mit diesem Endgerät?
Das Vorbild ist da. Jedes Kind, jedes Baby, das die Augen aufmacht, wird Handys sehen von Erwachsenen, oder?
Genau, und das Kind sendet in dem Moment, wo es auf die Welt kommt, Signale, ich möchte von euch eine Resonanz haben in Bezug auf meine Existenz. Da findet ein Zwiegespräch statt von Anfang an zwischen Eltern und dem Kind. Und dieses Zwiegespräch wird möglicherweise schon von den Eltern durch dieses Gerät, nicht bei allen Eltern, bei Einzelnen gestört, weil wir nicht multitaskingfähig sind. Und es gibt eine schöne Untersuchung von 500 Studierenden in Amerika, die haben einen Test gemacht, einen Gedächtnistest. Ein Drittel der Studierenden musste das Smartphone draußen im Spind lassen, ein Drittel durfte das Smartphone mit reinnehmen, ausgeschaltet im Rucksack, und ein Drittel durfte das ausgeschaltete Handy während des Gedächtnistests neben sich auf dem Tisch liegen hatten. Und die das Handy neben sich auf dem Tisch liegen hatten, hatten die schlechtesten Ergebnisse. Es gibt eine Vielzahl solcher Untersuchungen, die deutlich machen, dass wir, wenn wir 2 Dinge gleichzeitig tun, immer eine Sache eher fehlerhaft ist. Und da sollten wir sehr vorsichtig sein, was wir sehr früh schon unseren Kindern sozusagen, also ein bisschen wie Passivrauchen möglicherweise, was wir unseren Kindern sehr früh schon zumuten.
Jetzt ist Handynutzung bei Kindern in Familien Privatsache. Oder kann man sich das anders vorstellen, Frau Kiras?
Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Aber ich finde auch Herr Korkemors Haltung, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, sehr, sehr wichtig. Am Ende sind es die Eltern, die das in ihren 4 Wänden umsetzen und auch die Regeln aufstellen und auch durchsetzen. Aber eben auch die Schule und die Kindergärten und allgemein die Menschen, die mit Kindern zu tun haben und Vorbildsfunktion haben, auch die stehen da in Verantwortung.
Diese oben genannte DRK-Studie sagt auch, dass 40% der Eltern ihre Kinder machen lassen, dass sie die Mediennutzung kaum regeln. Und dann gibt es noch eine Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbands Südwesten, aktuelle, die sagt, 55% der Eltern von Kindern mit Smartphone verzichten vollständig auf technische oder begleitende Maßnahmen, wenn es um Nutzungszeit oder Inhalte geht. Nochmal, das ist Privatsache. Oder gibt es Möglichkeiten, Eltern da in die Pflicht zu nehmen?
Also erstmal würde ich sagen, Eltern befinden sich in einem digitalen Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir die Digitalisierung vorantreiben, weil sie auch viele Vorteile in sich trägt. Und auf der anderen Seite spüren auch Eltern, dass darin Gefahren liegen. Aber das spüren nicht nur die Eltern, sondern auch die Kultusministerien. Jetzt, wo die Skandinavier in den Schulen wieder zurückrudern, wieder zum Lernen mit Büchern kommen, da fragen sich die Kultusministerien hier gerade in Deutschland, was sollen wir denn jetzt machen? Wie viel davon ist eigentlich gut? Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben noch kein intuitives Gefühl dafür entwickelt, was wir Konstruktives damit tun können. Und da gibt es eine Menge und da müssen wir als Gesellschaft auch uns auf den Weg machen und das lernen. Und wo es aber eher eine destruktive Komponente gibt, die uns in bestimmte Positionen bringt als Mensch, dass wir an Aufmerksamkeit nicht mehr das zur Verfügung stellen können, was wir eigentlich brauchen.
Lassen Sie uns doch noch mal reden über, was genau passiert bei zumindest manchen Kindern, die viel Medien nutzen, die oft am Smartphone sind. Es sind jetzt zum Beispiel laut DRK-Studie fast doppelt so viele Jungen wie Mädchen von Mediensucht betroffen. Welche Verhaltensauffälligkeiten stellen sich denn ein?
Im Moment höre ich in den Kindertagesstätten, und das teile ich nicht, dass gesagt wird, wir haben immer mehr autistische Kinder, die sozusagen autistisch sind, weil sie Medien konsumieren. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Vater, der Junge ist 3, und der sagte das auch, dass er sich Sorgen machen würde, dass sein Sohn sozusagen diese Verhaltensweisen, die er gezeigt hat, aufgrund dessen gezeigt hat, weil er als 1,5-Jähriger sehr viel das Handy gehabt hat. Und der Vater machte sich Sorgen. Aber ich sage, dass sich Autismus dadurch nicht entwickelt, sondern dass sich Verhaltensweisen entwickeln, die sich manchmal dem ähneln. Also die Kinder zeigen manchmal in Momenten, wo sie in diesem Spiel sind, weniger Empathie, weil das machen ihre Helden auch nicht. Die Kinder sind stärker in dem Spiel auf sich selbst bezogen und haben in ihrer Sprache eben auch manchmal Auffälligkeiten. Wir haben manche Kinder, die sind 3 und sprechen in der Kita überwiegend Englisch. Und das hängt damit zusammen, dass sie sich Dinge anschauen, wo es um Englisch geht. Wenn man diese Kinder aber anspricht und wenn man die Medien dann bei diesen Kindern, nicht bei allen, bei diesen Kindern, die wirklich im kritischen Bereich sind, auf Null setzt, verändern sie sich binnen weniger Tage. Daran können wir sehen, dass diese Verhaltensauffälligkeiten nicht manifestiert sind.
Welche Verhaltensauffälligkeiten berichten Eltern bei Ihnen oder was stellen Sie fest in Gesprächen, Frau Kiras?
Die Eltern kommen immer ganz oft mit dem Anliegen, dass sie sagen, mein Kind interessiert sich nichts mehr für anderes. Ich kann es nicht mehr begeistern für den Sportverein, wo es früher gerne hinging, um mit Freunden rauszugehen. Also wirklich auch was zu den ICD-10-11-Kriterien von der Internetnutzungsstörung auch ein Anzeichen wäre. Ich vernachlässige andere Bereiche.
Wir reden jetzt von welcher Altersgruppe?
Weiterführende Schule. Mhm. Also da sind die ersten Anzeichen, wo die Eltern zu uns kommen. Ab 12, 13 sind wir dann auch Ansprechpartner. Früher ist es bei uns eher die psychologische Beratungsstelle, wo die Eltern Hilfe suchen.
Und was raten Sie den Eltern dann?
Die Medienzeit wieder streng zu regulieren. Oft war es davor, die Freiheiten waren gegeben. Nutz so viel du willst, sag, wenn du keine Lust mehr hast, und dann merken sie, okay, Mist, ich muss da doch ein paar Regeln und Grenzen setzen und auch wieder Erlebnisse im realen, echten Leben zu schaffen. Dass die Kinder merken, auch hier kann es tolle Momente geben, Ausflüge machen, in Sportverein gehen, die Freunde doch auch mal animieren, hey, klopf mal wieder an der Tür, so wie es früher war, hast du Lust vielleicht rauszugehen und dann dort auch zu motivieren. Vor allem, wenn dann die Langeweile auch mal ausgehalten werden muss, weil eben kein Handy oder Fernseh oder PC mehr zur Verfügung steht.
Wenn man Smartphones in die Hände von Kindern gibt, also wenn knapp die Hälfte der Kinder zwischen 6 und 13 inzwischen über ein eigenes Smartphone verfügt, muss man dann mit solchen Folgen nicht auch rechnen?
Jein. Es gibt ja auch Studien, die sagen, Kinder haben trotzdem noch mehr Interesse oder viele Kinder an Erlebnissen im echten Leben. Also auch bei der gängigen Gym-Studie geben Kinder immer noch Platz 1, mit Freunden rausgehen. Platz 2, Fußball spielen, also schon auch reale Dinge im echten Leben an. Also ist nicht kausal gesagt, dass man damit rechnen muss.
Und deswegen kommt manchmal die Verführung eher auch von den Erwachsenen, die dann bei kleinen Kindern das Smartphone als sogenannten digitalen Schnuller benutzen. Man sieht das gerne auch im Restaurant, dass die Kinder dann, während die Eltern sich möglicherweise unterhalten, bei kleinen Kindern schon ein Smartphone haben, damit Ruhe ist. Und das ist eine Gefahr. Und da teile ich die Auffassung, dass die Kinder grundsätzlich erstmal wirklich auch ein Interesse auch am Kontakt haben. Das kleine Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat kein größeres Bedürfnis, als sich in Beziehung zu setzen. Das ist das größte Bedürfnis. Und bei älteren Kindern ist es auch erstmal ein Grundbedürfnis, sich zu bewegen, zu spielen und die Reize, die die Welt sonst bietet, in sich aufzunehmen. Aber die Verführung dieses Geräts ist sehr groß. Es ist schön glatt. Und es führt auch relativ schnell zu der Ausschüttung von Dopamin, was natürlich dann eine einfache Bedürfnisbefriedigung ist, wo auch Kinder in Schulen im Moment Probleme kriegen. Wenn es zu diesen Ausschüttungen nicht kommt, wird der Mathematikunterricht natürlich gähnend langweilig.
Ich wollte gerne noch einmal, weil wir gerade bei dem Thema Eltern sind, auch gerade da noch mal einführen, dass ich am Anfang gesagt habe, es gibt ja diese Generation Angst und ich würde das eher auf die Eltern beziehen. Am Ende sind es doch die Eltern, die den Zugang zum Smartphone geben. Das ist dann das Geschenk und der Weihnachtsbaum oder einfach eben der Schnuller, der digitale Schnuller, der dann bereitgestellt wird. Und auf der anderen Seite werden Kindern auch oft dann andere Möglichkeiten verweigert. Soll lieber zu Hause bleiben, im geschützten Umfeld, wo man immer ein Auge drauf haben kann, wo nichts Schlimmes passiert. Wie häufig passiert es denn, dass man einfach mal auch einem jüngeren Kind sagt, geh doch raus, spielen, um 6 bist du wieder da. Man möchte immer die Kinder tracken, wissen, wo sie sind, mit wem sie sind oder im behüteten Zuhause haben. Und dann lässt man sie logischerweise da und muss sie beschäftigen. Und eine gute, einfache, schnelle Beschäftigung ist dann eben das Tablet oder das Smartphone und lässt sie dann recht frei in einem wilden digitalen Raum sich austoben. Und da fehlt dann die Regulierung und da entstehen dann eben auch diese Probleme, dass abhängigkeitsfördernde Inhalte genutzt werden, also kinderunfreundliche Inhalte genutzt werden. Und es stimmt schon, es ist ein Problem, wo wir die Eltern zur Verantwortung ziehen müssen, aber auch die Eltern dazu erziehen müssen. Medienerziehung nicht nur bei den Kindern, sondern bei den Eltern in erster Linie.
Ja, und wie soll das funktionieren? Wir wissen ja, wie anstrengend das ist, ne? Dieses tägliche Gefeilsche um Medienzeiten schon bei Kleinen. Und wenn die doch gar nicht reden können, die aber nach dem Gerät grapschen.
Ja, ich finde ein sehr schönes Beispiel, das ich von einem Kollegen in Italien vorgestellt bekommen habe. Er bringt diesen digitalen Pakt voran. Ein digitaler Pakt, da geht es darum, dass Eltern untereinander, zum Beispiel in der Klasse, sich gegenseitig unterstützen und festlegen, wann sie einem Kind ein Smartphone geben. Denn oft ist es ja auch dieser soziale Druck. Oh Gott, mein Kind ist das Einzige, was noch keins hat und dadurch isoliert wird, dann außen vor bleibt. Und wenn man untereinander, und das wird eben dieser digitale Pakt, wird unterstützt, facilitiert durch einen Moderator, das kann der Klassenlehrer sein. Wenn man sich da untereinander in diesem sozialen Gefüge schon einig ist und unterstützt, dann ist das auch noch mehr medienfreie Zeit und gleichzeitig eben auch die Kinder sich sehen lässt, sich treffen lässt, ihnen auch da Freiräume schafft und Vertrauen auch schafft. Und das ist etwas, was hilft. Denn oft ist ja dieses direkte soziale Umfeld das, was am Anfang prägt. Weniger noch dieses Indirekte der Gesellschaft. Das kommt dann, je größer sie werden und je älter sie werden und je mehr sie dann auch aus dem Haus kommen.
Genau, da würde ich anschließen, dass ich das auch so sehe, dass die Eltern untereinander im Freundeskreis oder im Freundeskreis der Kinder Vereinbarungen darüber treffen, wie gehen wir überhaupt damit um. Das machen wir bei anderen Themen auch. Ab wann finden wir das okay, wenn unsere Kinder Alkohol trinken oder Jugendlichen? Also da finden ja auch Verständigungen statt. Oder ab wann lassen wir sie alleine ins Kino gehen? Und diese Verständigung muss es auch bei dem Thema geben. Und was wir in den Kindertagesstätten in Hannover eben machen, ist, dass wir dann Elternabende anbieten zu diesem Thema und keine Elternabende, wo es mit dem erhobenen Zeigefinger darum geht, auf die Gefahren hinzuweisen, sondern genau das, glaube ich, was wir als Gesellschaft brauchen. Wie finden wir eigentlich einen guten Umgang damit, dass wir das nicht verteufeln? Weil wenn wir es verteufeln, dann verteufeln wir auch die Handlung des Kindes und werten sie ab. Sondern es geht darum, eine Idee gemeinsam zu entwickeln, einen guten, konstruktiven Umgang zu finden. Als Familie, als Freundeskreis, aber auch der letzten Endes als Gesellschaft.
Droge, Internet, wie lassen Kinder sich schützen? Das ist heute das Thema im Forum bei SWR Kultur mit der Medienwissenschaftlerin Annelinda Camarini, der Sozialpädagogin Franziska Kiras und dem Heilpädagogen Klaus Kockemoor. Lassen Sie uns über Schule reden. Smartphone in der Schule wird in Hessen in Grundschulen, in höheren Schulen komplett verboten. In höheren Schulen sind Ausnahmen möglich ab dem jetzt demnächst beginnenden Schuljahr. In Baden-Württemberg ist es so, dass jede Schule ihre Handynutzung verbindlich regeln muss. Verbote sind möglich. Was ist sinnvoll?
Darf Wirklich ein schönes Beispiel ist natürlich auch ein Einzelbeispiel. Ich hatte ein Kind bei mir in Beratung, 12 Jahre alt, wo einer der Vorreiterklassen mit dabei war. Okay, wir steigen jetzt um aufs Tablet. Und der Junge hat sich selbst gemeldet bei der Mutter und hat gesagt, Mama, ich habe das nicht mehr im Griff. Weil die Tablets wurden eingestellt, aber dann hat eine Klassenlehrerin mal einen YouTube-Link geschickt über den Klassenchat auf diesem Tablet und dadurch hatten die Kinder uneingeschränkt Zugang zu YouTube, weil einmal dieser Link drin war. Und dann sollten die Hausaufgaben auf dem Tablet gemacht werden und der Junge hat es dann genutzt, Hausaufgaben sind langweilig, komm, ich gucke lieber mal ein bisschen YouTube und dann ist es aus den Fugen geraten. Wenn man es einsetzt, dann mit klaren Regelungen, klar angeleitet, klare Medienkompetenz auch vermittelt. Ich finde auch die Sperren richtig gut, aber es gibt so viele Wege, die auch zu umgehen. Und das kennen die Kinder und Jugendliche, die kennen genau die Tricks.
Also das heißt, es hilft nur, die Dinger komplett wegschließen oder dann halt sagen, okay, das ist die Zeit, in der ihr dürft.
Genau, gezielt einsetzen. Mhm.
Ja, man braucht dafür ein klares pädagogisches Konzept. Wie lernen Kinder überhaupt? Und wenn Kinder intrinsisch motiviert lernen und dann intrinsisch motiviert mit dem Tablet was recherchieren, ist das was anderes, als wenn ein Kind im Unterricht sitzt, sich langweilt und dann so ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, der Kern ist erstmal, dass Schule auch gucken muss, wie gestalten wir Unterricht so, dass er für Kinder total interessant ist. Dann sehe ich darin auch nicht so eine Gefahr. Aber was meine Kinder mir rückmelden, eben auch, wenn das nicht so ist, was in den Klassen passiert ist, dass die Kinder dann die Zeit mit den Tablets eben anders nutzen. Und leider auch, dass eben untereinander diese Mobbing-Geschichten eben auch über das Tablet ausgetragen werden oder über die Smartphones. Mhm.
Das heißt, man regelt das dann wie? Doch besser Handys raus, private Handys raus aus den Klassenzimmern?
Also ich würde die privaten Handys aus dem Klassenzimmer rauslassen. Und der andere Punkt war, wie gehen wir überhaupt damit um? Brauchen wir die Digitalisierung an Schulen? Und da gibt es ja gerade eine große Verunsicherung. Man hat festgestellt, dass das Lernen über Bücher eine größere Nachhaltigkeit hat als das Lernen zum Beispiel am Tablet. Weil immer dann, wenn wir was über Wikipedia uns angucken, kriegen wir 5 Hyperlinks und dann arbeitet die ganze Zeit unser Arbeitsspeicher und wir können uns gar nicht so viel merken. Kinder, die sich auf die gleichen Arbeit mit Büchern vorbereitet haben, hatten die besseren Ergebnisse. Und das haben auch die Skandinavier festgestellt und deswegen sagen die jetzt grundsätzlich erstmal, wir müssen nochmal neu schauen, ob dieser Weg der richtige war. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist das Private. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Kinder zwar einerseits untereinander kommunizieren können, muss man gucken, ist das in der Pause? Im Unterricht würde ich es dann nicht machen. Und wo ist es aber dann auch eine Überforderung, weil sie dann, wenn sie dann auch noch im Unterricht damit kommunizieren, eigentlich die ganze Zeit mit digitalen Geräten im Kontakt sind.
Also habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinten, dass die Kinder in der Pause per Smartphone miteinander kommunizieren sollten. Also sie sollten sich nicht einfach unterhalten.
Sie sollten die Möglichkeit haben, das auch zu tun. Sie sollten sich gerne, sehr, sehr gerne unterhalten. Das ist weiterhin, glaube ich, das, was uns als Menschen auszeichnet. Und dann muss man als Schule gucken, wie gehen die Kinder damit um? Und wenn so Sachen wie Mobbing oder was auch immer überhand nimmt, dann muss man darüber ins Gespräch gehen.
Kritiker von Handyverboten an der Schule sagen ja, das sei gar nicht durchführbar. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ist auch die Realität. Also bei uns in den Schulen gibt es viele Handyverbote, fast die meisten Schulen. Und was passiert dann? Dann gehen Gruppen scharenweise auf die Toiletten und sind dann hinter verschlossenen Türen und dort am Handy. Oder versteckt. Man kann ja auch nicht immer und überall seine Augen haben.
In Hessen sollen die Handys dann einkassiert werden bis zum Schulschluss.
Wird auch so gelebt, auch hier bei uns in Baden-Württemberg oder bei uns jetzt hier im Landkreis. Es schürt Angst und dann wird es trotzdem heimlicher gemacht und man hat vielleicht noch weniger Zugang dazu. Ich sehe es auch sehr, sehr zwiegespalten. Wichtiger ist, darüber ins Gespräch zu gehen.
Aber die Pädagogen und Pädagoginnen sind da auch in der Vorbildfunktion. Wenn der Lehrer, während die Kinder die Klassenarbeit schreiben, am Handy spielt, finde ich das keine gute Vorbildfunktion. Und auch in den Kindertagesstätten erlebe ich Fachkräfte, die während der Zeit am Handy sind. Also, und da müssen wir einfach klar sagen, nee, das machen wir nicht. Und das andere ist, wir müssen über diese Themen einfach mit den Klassen, mit den Schulen reden. Und das ist das Lernen, was wir tun. Und ich halte da auch nichts von Verboten, weil Verbote führen genau zu dem, was Sie eben beschrieben haben. Dann wird das heimlich gemacht und das, was auf den Toiletten teilweise an Filmen gedreht werden. Also es haben ja schon in den Toiletten, die haben ja unten schon in diesen Kabinen unten Bretter, damit man nicht unten drunter durchfilmen kann, viele Schulen, weil das passiert. Und je mehr wir das verteufeln, je mehr geht es in Räume, wo wir gar kein Gefühl mehr dafür entwickeln können, weil da dürfen wir nicht reingehen und keine Kameras aufstellen, sondern wir müssen in der Begegnung mit den Menschen auf dem Schulhof gucken, welchen Stellenwert hat denn das? Oder hat Fußballspielen gerade einen größeren Stellenwert?
Ich finde interessant, dass, wenn man das als Droge nimmt, Droge, Smartphone, Droge, digitale Medien, dass wir damit komplett anders umgehen als mit anderen Drogen, mit Alkohol, mit Zigaretten. Die würden wir nie Kindern anbieten, unter 16 schon mal gar nicht, wenn überhaupt. Warum ist das so?
Weil wir noch nicht die Folgen genau überblicken können. Kann auch sein, dass wir das nicht brauchen, aber kann auch sein, dass wir in 10 Jahren viele Restaurants und Kneipen haben, wo das klar ist, dass da keine Medien genutzt werden sollen, weil wir uns untereinander schützen wollen. Das kann so sein. Aber wir haben eben, glaube ich, noch nicht verlässlich genug Studien, die belegen, dass diese Gefahren wie beim Alkohol, welche Krankheiten kriege ich, oder beim Rauchen, das ist ja auch, hat ja auch Jahre gedauert, bis wir da ein Gefühl für entwickelt haben oder auch Regeln für entwickelt haben. Und das kann sein, dass das bei den digitalen Medien auch irgendwann so sein wird.
Aber dieses Argument mit Verboten macht man es erst interessant. Das gilt ja auch für Alkohol zum Beispiel, oder?
Ja, ich nehme mal das mit dem Rauchen, das, weil mir das mehr entspricht. Also ich habe mich gefreut, als ich irgendwann mit meinen Kindern in Kneipen gehen konnte und im Restaurant, wo nicht geraucht wurde. Es gibt ja die andere Komponente. Also es gibt ja auch schon diese bei digitalen Medien dieses Gefühl der Technoferenz. Das heißt, ich fühle mich in einem Raum, wo jemand laut telefoniert oder in der Bundesbahn gestört. Oder ich rede mit meiner Frau und sie kriegt zwischendurch eine WhatsApp und ich bin dadurch gestört. Das heißt, ich habe ein Restaurant, einen störungsfreien Raum. Dann hat es was Positives. Wenn ich aber über das Verbot komme, dann suchen wir immer nach Schlupflöchern. Ich erlebe es als positiv, dass in bestimmten Restaurants oder in vielen nicht mehr geraucht wird. Wo ist als Mensch der Gewinn? Ich glaube, darum geht es ganz viel, dass wir erfinden, was ist eigentlich der Gewinn an bestimmten Dingen, die wir tun, damit wir es gerne tun und auch dann verlässlich.
Ja, aber hier möchte ich gegenhalten und den Devil's Advocate spielen, entschuldigen für das englische Wort, denn was ist der Unterschied zwischen einer Sucht von einer Substanz wie dem Rauchen und Alkohol oder der Zigarette und dem Smartphone? Wir haben eben nicht nur eindeutig negative Folgen oder Beweise für negative Folgen. Und wenn wir jetzt sagen, wir schränken die Bewegungsfreiheit eines Menschen ein, weil er nicht mehr in bestimmten Räumen telefonieren darf, sich unterhalten darf, dann könnte man als nächstes auch sagen, wir lassen keine Menschen mehr mit einem Tattoo oder Piercing in das Haut, weil uns das visiv stört. Also ich überspitze es etwas. Aber es ist eben wirklich hier ganz schwer zu sagen, wo ist der Unterschied, weil es ist eine sehr starke Grauzone. Und sicherlich ist es gut und wichtig, medienfreie Räume zu schaffen. Aber es ist trotzdem die neue Normalität. Wir leben mit diesem Gerät und wir haben es in unserem Alltag und wir nutzen es auch, ob es einfach fürs Bezahlen geht oder eben um uns zu orientieren, die Google Maps App, ohne der wir schon nicht mehr leben können. Und was bedeutet das jetzt, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr machen können in unserem Alltag, weil das jemand anderen stört, weil wir das Gerät vor uns haben?
Ich hatte gesagt, es könnte sein, weil wir haben noch keine Daten, es könnte sein, dass es in einigen Jahren so ist. Und ich hatte gesagt, ich würde es mir so wünschen, dass wir das gerne tun, dass wir gerne an einen Ort gehen, wo wir uns nicht gestört fühlen. Und das ist eine andere Herangehensweise. Ich möchte das nochmal betonen, dass ich Verbote dann erstmal immer schwierig finde. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir Daten sammeln, das ist das eine. Und dass wir selber auch, also wenn ein Kind ein Messer in die Hand nimmt und das ist 3 oder 4 Jahre, dann schrecken wir sofort auf und gucken, was kann da passieren, wenn das Messer scharf ist. Aber bei dem Smartphone haben wir noch kein intuitives Gefühl dafür entwickelt, welche möglichen Gefahren davon ausgehen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir da in 10 Jahren als Individuum oder als Gesellschaft ein sichereres Gefühl entwickelt haben.
Also wir üben, besser zu werden in der Einschätzung von möglichen Gefahren digitaler Medien. Es gibt eine Grauzone, sagten Sie gerade. Es ist schwierig, Grenzen zu ziehen. Trotzdem darf uns das doch wahrscheinlich nicht davon abhalten, nur weil wir noch nicht in der Lage sind zu wissen, wo genau wir die Grenzen ziehen, irgendwelche Regelungen zu treffen. Welche Regeln bräuchte es unbedingt? Wäre da zum Beispiel eine Altersgrenze für Social Media sinnvoll?
Das sind wir wieder bei der klassischen Altersgrenze-Frage, die ja auch sehr stark diskutiert wird, jetzt von, auch von der Politik und von oben herab reguliert. Ich bin persönlich gegen eine klare Altersgrenze. Ich bin eher dafür, die Regulierung stärker in die Hände der Provider zu legen und da mithilfe des Digital Service Act oder des AI Act, wo ja auch viel vorangetrieben wird, weiterzuarbeiten. Denn es sind ja die Eigenschaften, ja, die hinter den sozialen Medien oder auch in der Struktur eines Smartphones liegen, die uns eher zu dieser verstärkten suchtähnlichen Nutzung führen. Wir reden von Algorithmen, wir reden von bestimmten Aufbau von Online-Spielen, die immer nur dazu verleiten, weiterzuspielen. Am Anfang ist alles ganz einfach und dann wird es schwieriger. Also ich muss weiter probieren, ich muss mir was dazu kaufen. Also diese abhängigkeitsfördernden Eigenschaften haben die Medien und das ist ein Business-Model dahinter. Das wissen wir ja, aber das können wir regulieren. Und dafür bin ich absolut, gerade wenn es um die Nutzung von Kindern und Jugendlichen geht, die eben selbst diese Regulierungsmechanismen noch nicht haben. Aber komplett eine Altersgrenze zu setzen, da, wie gesagt, da reden wir von Verboten. Das ist ähnlich wie bei dem Rauchen, beim Alkohol. Und trotzdem schaffen es dann die Kinder und Jugendlichen über andere Kontakte, über andere Wege Zugang zu schaffen und dann in einen nicht regulierten Raum zu kommen.
Sie sagen, wir können die Anbieter regulieren. Das versuchen wir schon seit Jahren, bisher mit null Erfolg. Also auch was die Inhalte angeht, da reden wir auch von glücksspielähnlichen Angeboten für Kinder, von Pornografie und so weiter. Frau Kiras, haben Sie da Hoffnung, dass das über den Weg zu machen ist?
Ich finde, es kamen ja auch schon ganz kleine Tools, wie auf den sozialen Netzwerken, dass zumindest mal ein Signal kommt, hey, du nutzt die App schon 20 Minuten. Gibt zumindest mal ein Erschreckungsmoment, oh, was, schon 20 Minuten rum? Da hat sich ein bisschen was getan. Da ist noch ganz weit Luft nach oben. Aber ich denke, wenn dort alle dran bleiben, bleibt auch die Hoffnung, dass sich da was verändert.
Also in Australien sind neuerdings Social Media erst ab 16 erlaubt. Ab November drohen da TikTok und Co. hohe Geldstrafen, wenn die Alterskontrolle nicht funktioniert. Auch, wir haben schon gesagt, die Politik, Bundesbildungsministerin Prien, Justizministerin Hubig fordern eine Altersgrenze. Sie würden alle sagen, das bringt nichts oder das brauchen wir nicht, sollen wir erst gar nicht versuchen?
Ja, ich finde, dass man auch an die herantreten muss, an die Provider, an die, die das große Geld damit verdienen. Die sind ja auf der Suche nach Wahrnehmungssekunden. Die wollen Menschen an sich binden und da muss es, finde ich, eine klare Regelung geben. Und da tut sich Politik natürlich auch schwer, weil damit eben auch Geld verdient wird mit dem Ganzen. Beide Ebenen müssen wir bedienen und ich glaube, wir kommen um bestimmte Regelungen oder Empfehlungen, vielleicht kann man mehr von Empfehlungen sprechen, nicht hinaus. Also wir müssen da was machen, weil wir können nicht darauf warten, dass die Provider von sich aus das für uns erledigen. Das werden sie nicht tun, weil sie darauf angewiesen sind, dass Kinder sich damit möglichst lange beschäftigen. Damit verdienen sie einfach ihr Geld.
Die Provider werden auch auf Empfehlungen nicht reagieren, ne?
Nein. Also die werden nicht auf, also Empfehlung war eher an die Gesellschaft, an uns, an die Eltern und an die Provider, da muss es Regelungen geben, klar.
Was sagen denn die Kinder dazu? Haben Sie Erfahrungen, wie schwer es den Kindern fällt, zu sagen, das ist mir jetzt einfach zu viel? Oder es gibt ja genug Zehnjährige, die einen Film gucken und gleichzeitig auf dem Handy chatten müssen und das eine nicht ohne das andere tun können mehr. Das kommt ja auch den Kindern wahrscheinlich nicht zugute. Das ist für die selber nicht angenehm, aber sie können es noch nicht selber regeln. Wie geht es den Kindern dabei?
Da gibt es natürlich auch beide Seiten. Es gibt Kinder, die nicht so anfällig dafür sind und sich da auch unbeeindruckt lassen und sagen, ah nee, gar keinen Bock mehr aufs Handy, ich gehe jetzt lieber raus. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Kinder, bei denen natürlich die Suchtmechanismen absolut ziehen. Und die bemerken das auch schon. Also allein das Beispiel, ich steige in den Bus morgens und ich vergesse mein Handy zu Hause und ich merke, was, es fehlt was. Da kommen sie in den Schulklassen dann schon ins Gespräch und werden erstmal stutzig. Oder auch, dass das Handy bei den Hausaufgaben nebenbei liegt. Es ist schon eine massive Reizüberflutung. Es gibt aber auch Kinder, die das selbst merken und sagen, ich werde von dem Handy so abgelenkt und ich mache es in der Zeit auf stumm. Und dann gibt es die anderen Kinder, die sagen, hä? Wie schaffst du das oder wie machst du das? Ich krieg das auch so hin. Und die dritten Kinder sagen, okay, ich werde hellhörig, vielleicht wäre das eine Idee auch für mich. Also das ist super individuell.
Frau Camarini, hat Ihre Tochter schon mal gesagt, ich wäre dieses Ding gerne los, wenn sie überhaupt eins hat?
Sie hat keins. Ja, ich habe, wie gesagt, eine 10-jährige Tochter, sie hat keins. Ich habe einen 12-jährigen Jungen und er hat keins. Und sie sind die Minderheit auf alle Fälle. Sie haben immer mal meins, wenn wir dann im Unfall sind und sie sich was anschauen kann. Und das ist eben stark reguliert. Aber ich merke schon, der Zugzwang ist da. Das ist das Schwierige. Und ich sehe eben auch, gerade bei dem 12-jährigen Junge ist er einfach noch nicht so weit. Er hat ein Tablet, er darf auch spielen, er hat seine Spiele, er hat eine Zeitbegrenzung. Er hat einen Vertrag mit uns geschrieben, der ihm klar sagt, wenn ich merke, dass ich gereizt bin, wenn ich schlecht antworte, wenn ich beim dritten Mal es noch nicht weggelegt habe, dann akzeptiere ich auch meine Strafzeit 3 Tage ohne Brawl Stars. Wir sind gerade bei Brawl Stars. Das muss ich sagen, es funktioniert. Es ist ein Weg, auch diese Medienerziehung zu Hause voranzutreiben. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass wir da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme sind. Manchmal höre ich auch von meinen Eltern, Mama, warum bist denn du die Medienerziehungswissenschaftlerin? Kannst du nicht etwas anderes sein?
Aha. Also meckern die Kinder meckern bestimmt auch ständig, dass sie natürlich jetzt endlich ihr Handy wollen, oder?
Natürlich. Das ist ein monatliches Thema, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, sie müssen jetzt bis 14, 15, 16 warten. Aber ich sehe noch nicht die Notwendigkeit und ich sehe noch nicht, dass sie bereit dazu sind. Aber ich will deswegen nicht sagen, dass ein anderer 10-Jähriger in einer anderen Familie es nicht schon ist, eben weil, wie gerade auch als Beispiel gebracht wurde, die Person schon sehr gut sagen kann, ja, ich kann es auch mal zu Hause lassen, ich brauche es eigentlich heute gar nicht.
Es ist ja kein Wunder, dass manche Kinder, gerade kleinere Kinder, mit diesem Angebot der Online-Welt überfordert sind und möglicherweise es ihnen auch gut täte, wenn sie öfter mal offline sind. Ich habe mit einem Medienpädagogen gesprochen, der hat gesagt, wenn er 10-Klässler fragt, ob sie die sozialen Medien mit einem Knopf abschalten könnten, dann sagen die allermeisten ja. Aber die meisten schaffen es auch nicht. Kann man ihnen da irgendwie helfen?
Es gibt ja auch schon kleinere Strategien, um unsere unterbewussten Mechanismen auszutricksen. Was ich auch immer als Tipp mitgebe, ist, die sozialen Medien, die Apps nicht auf der Startbildschirmseite zu lassen. Ich habe mich selbst ertappt in einer Online-Konferenz und prompt war ich irgendwie auf TikTok und habe gedacht, wie bin ich da jetzt hingekommen? Weil mein Gehirn sich auch speichert, okay, das macht Spaß, das ist jetzt langweilig und unterbewusst war ich plötzlich auf der App. Wenn ich dann immer wieder die Orte verändere, ich packe es in Ordner rein, die sich auch wechseln, da muss ich mich auch mehr bewusst dafür entscheiden. Es gibt auch schon kleinere Hilfen wie die OneSec-App, die, wenn ich die App öffnen will, ich erstmal eine kleine Übung machen muss, um mich selbst mal wieder zu fragen, wollte ich da jetzt wirklich rein oder war das eher ja, mein innerer Zugzwang, in diese App zu gehen?
Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass wir unsere möglicherweise angehende Handysucht über Apps korrigieren wollen?
Es gibt auch gute Apps, die dabei unterstützen können. Auch sehr hilfreiche Apps, ja.
Man kann auch wie jetzt einfach mal den Ton des Handys ausschalten, dass man nicht hört, wenn man eine Nachricht kriegt. Und das entspannt auch. Also das mache ich gerne. Und ich fand eben den Beitrag ganz gut, also mit den Kindern Verträge zu machen, beziehungsweise darüber ins Gespräch zu gehen, Familienkonferenz zu machen, einen Vertrag aufzusetzen. Es geht dann gar nicht unbedingt immer um den Vertrag als solches, aber um die Auseinandersetzung darum, darüber zu sprechen und dass die Kinder oder Jugendlichen selber auch darüber reden, wo ihnen das manchmal auffällt, dass ihnen das zu viel ist. Und das sind dann, finde ich, gute Ansatzpunkte, um da gemeinsam was zu entwickeln.
Und ich würde auch ergänzen, wir sollten als Gesellschaft uns da etwas auch ändern, denn diese Idee, wir müssen immer erreichbar sein, das muss auch aufhören dann. Also mittlerweile gibt es ja auch Firmen, die dann ganz stark darauf pochen, dass nach einer gewissen Arbeitszeit das Handy ausgeschaltet sein muss oder bestimmte Apps dann anderer Applikationen, die arbeitsbedingt sind, dann unterdrücken. Und das sollten wir auch bei Kindern, sie sollen nicht immer erreichbar sein. Wo bist du jetzt? Wann kommst du jetzt? Mit wem bist du? Ist alles in Ordnung? Muss ich dich abholen? Vertrauen wir doch einfach auch mal den Kindern, wenn sie nicht in unserer Gegenwart sind. Auf die Weise schaffen wir vielleicht auch mehr bildschirmfreie Zeit.
Das wäre schön, wenn wir uns selber schon mal unter Kontrolle hätten und dann erwarten wir es von den Kindern. Das ist, das ist ein großes Wort, aber gut. Letzte Frage an Sie, Frau Kiras. Brauchen wir ein Schulfach zur Gesundheitsbildung wegen dieser steigenden Zahlen an jungen Menschen, an Kindern, die auf krankhafte Art und Weise mit ihrem Handy umgehen, so wie es der DAK-Vorsitzende Storm fordert, der diese Online-Kindermedienstudie gemacht hat?
Auf jeden Fall regelmäßige Angebote sind hilfreich. Ob es gleich ein ganzes Schulfach und in welchem zeitlichen Ausmaß kann man darüber sprechen, aber regelmäßige Angebote, die das thematisieren, ja, die sind sehr wichtig.
Die dann auch angenommen werden können von Kindern, die aus problematischen Familien stammen, weil die gehen ja oft nicht auf Elternabende. Wie erreicht man die?
Was bei uns sehr erfolgreich ist, ist ein Themeninput vor dem regulären Elternabend zu machen. Also wenn die Schule sowieso einlädt, 5. Klasse Schulstart oder 4. Klasse Schulübergang, dass wir dann davor die ganze Elternschaft einen kleinen Input dazu geben, dass sie sich zumindest mal damit auseinandergesetzt haben. Und da erreichen wir die Eltern ziemlich gut.
Droge, Internet, wie lassen Kinder sich schützen? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Medienwissenschaftlerin Annelinda Camarini von der Fakultät für biomedizinische Wissenschaften an der Università della Svizzera Italiana. Mit Franziska Kiras, Sozialpädagogin in der Fachstelle Sucht des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation in Rastatt. Und mit Klaus Kuckemoor, er ist Sozialpädagoge und Erzieher mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören.